Detektor FM. Zurück zum Thema.
In den letzten Jahren ging es unübersichtlich zu. Politik und Gesellschaft waren stark beschäftigt mit den großen Flüchtlingsbewegungen. Und durch den Fokus auf diese humanitären Katastrophen ist, so scheint es zumindest, die auch immer katastrophaler werdende Situation der Umwelt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Klimawandel und Umweltverschmutzung sind aber nach wie vor brandaktuelle und wichtige Themen, denn der Zusammenhang mit humanitären Katastrophen ist vielleicht direkter als gedacht. Das beweist eine Studie, die gestern erschienen ist. Die Studie zur Umweltverschmutzung und Gesundheit des medizinischen Fachmagazins The Lancet. Und die besagt nämlich, dass die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf menschliches Überleben definitiv groß sind. Jeder sechste vorzeitige Tod soll auf menschengemachte Umweltveränderungen zurückzuführen sein. Allein im Jahr 2015 sind das ganze 9 Millionen Todesfälle. Und um die Studie genauer einordnen zu können und die möglichen Maßnahmen zur Eindämmung der Umweltverschmutzung zu diskutieren, sprechen wir jetzt mit Herrn Dr. Ulrich Frank. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Dr. Frank.
Guten Tag.
Die neue Studie, über die wir hier sprechen wollen, die zeigt ja, dass Umweltverschmutzung nicht nur eine Bedrohung für die Natur ist, sondern eben auch ganz direkt für den Menschen. Ist das Bewusstsein für diese Gefahr in unserer Gesellschaft vielleicht einfach zu gering?
Ich glaube, das Bewusstsein für diese Gefahr existiert in unserer Gesellschaft durchaus. Wir sind uns nur nicht aller Risiken bewusst und wir schätzen auch manche Risiken falsch ein. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir an Luftbelastung denken, dann denken wir eigentlich fast nur an die Außenluft. Ungefähr die Hälfte der Todesfälle weltweit sind aber auf die Belastung der Innenraumluft zurückzuführen. Und wir halten uns zum Beispiel in unseren Breiten ja 80-90% unserer Zeit in Innenräumen auf.
Wodurch wird denn die Innenluft dann belastet? Also was sind da vielleicht einzelne Risikofaktoren?
Ja, ein Risikofaktor für die Belastung der Innenraumluft ist natürlich eine verschmutzte Außenluft. Also wenn ich an einer stark befahrenen Straße wohne, dann kommen sicherlich auch Abgase in meine Wohnung. Und zweitens habe ich auch noch spezifische Innenraumquellen. Da gibt es eine, die kann man immer wieder nennen, auch wenn das jeder schon weiß, wer im Innenraum raucht. Der belastet nicht nur sich durch das Rauchen selber, sondern auch die anderen Bewohner der Wohnung durch das Passivrauchen. Es gibt auch andere Quellen, zum Beispiel würde ich vermeiden, solche Quellen, die flüchtige organische Verbindungen freisetzen, also zum Beispiel Duftstoffe im Innenraum würde ich möglichst sparsam verwenden. Reinigungsmittel, die stark riechen, kann man vielleicht nehmen, sollte aber dann dafür sorgen, dass diese flüchtigen organischen Verbindungen durch Lüften wieder aus der Wohnung ausgetragen werden können.
Also die Zahlen, die man in der Studie sieht, die sind ja schon schockierend. So laut der Studie ist jeder sechste vorzeitige Tod durch Umwelteinflüsse bedingt. Die Gründe sind vor allem Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Lungenkrebs, heißt es. Was sind denn die Hauptauslöser für diese Krankheiten speziell?
Von allen Umweltbelastungen spielt die Luftbelastung auf jeden Fall die größte Rolle. Also wenn man sich die Studie genauer anschaut, und das betrifft auch eigene Forschungen, da wissen wir Ähnliches, sieht man, dass vielleicht 80% insgesamt dieser Todesfälle auf Luftbelastung zurückzuführen sind. Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass man nun durch die Luftbelastung unmittelbar stirbt, wie vielleicht durch einen Verkehrsunfall, sondern was in Wirklichkeit passiert ist, dass unser Leben durch diese Luftbelastung oder auch andere Umweltbelastungen im Allgemeinen nur verkürzt wird. Das heißt also, ich sterbe eher, als ich sterben müsste, wenn es diese Luftbelastung oder andere Umweltbelastungen nicht geben würde.
Jetzt habe ich vielleicht noch eine methodische Frage. Bei den genannten Zahlen in der Studie, da handelt es sich um eine konservative Schätzung. Was bedeutet das denn?
Das bedeutet eigentlich, dass man die Zahlen keinesfalls zu groß schätzen will. Das heißt also, man geht so vor, dass man wirklich streng rechnet und nur wirklich zuverlässige Daten verwendet und die Belastungen nicht so einschätzt, wie sie vielleicht maximal sein könnten, wo keine Daten vorliegen, sondern eher so einschätzt, dass man die geringsten mit Sicherheit vorhandenen Belastungen verwendet.
Die Studie, die spricht ja auch von Lösungsansätzen, also Lösungsansätzen zur Beschränkung der Umweltverschmutzung. Was können denn die Länder und die Industrie vielleicht ganz konkret tun, um der Entwicklung entgegenzuwirken?
Sagen wir mal, der Vorteil dieser Studie ist ja, dass die eigentlich die weltweite Lage beurteilt. Andererseits ist natürlich die Situation in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich. Ich kann einmal mir hochentwickelte Industrieländer anschauen, solche wie Deutschland, Frankreich oder westeuropäische, mitteleuropäische Staaten. Ich habe dann Schwellenländer, Und ich habe natürlich echte Entwicklungsländer. Dort ist die Situation sicherlich sehr verschieden. Wenn ich mir zum Beispiel ein Land wie China angucke, mit zum Teil extremen Belastungen von Wasser, aber vor allem auch der Luft, dann hat man dort eigentlich erkannt, dass ein riesiges volkswirtschaftliches Problem ist und ein Problem natürlich für die Gesundheit. Und dort sind auch genügend Ressourcen vorhanden, um etwas zu tun. Also da bin ich sehr optimistisch, dass sich in den nächsten 10 Jahren die Umwelt sehr stark verbessern wird. Anders sieht das in Ländern aus, die noch etwas weiter zurückstehen in der Entwicklung, wo einerseits sowohl die Bevölkerung wächst, zweitens der Konsum der Bevölkerung und drittens die Industrie. Dort muss man sicherlich auch noch über einige Jahre hinweg mit deutlich stärkeren und ansteigenden Belastungen rechnen. Ganz anders ist die Situation in Europa. Hier hat man erstens ein hochentwickeltes Bewusstsein eigentlich der Bevölkerung, dass Umwelt sauber sein muss, nicht nur zum Schutz der Natur, sondern auch zum Schutz der eigenen Gesundheit. Und man hat auch die Ressourcen, die Umwelt weiter zu verbessern.
Sie haben es gerade schon angesprochen, gerade Schwellenländer mit einer rasch entwickelten Industrie sind doch sehr stark betroffen. Etwa ein Viertel der Todesfälle entfallen auf Länder wie Indien, Bangladesch oder auch China. Es heißt ja immer, Weiterentwicklung zu industriellen Staaten sei nicht unter strikten Umweltanlagen zu erreichen. Stimmt das denn?
Also ich bin einer, der das auch, nun sagen wir mal, nicht allzu streng sieht. Ich würde sagen, eine gewisse Umweltbelastung muss man sicherlich für eine gewisse Zeit immer in Kauf nehmen. Sie sollte nur möglichst gering sein. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, zum Beispiel sehr schmutzige, stark schwefelhaltige Kohle zu verbrennen. Das hat man aber eigentlich in vielen Ländern erkannt. Das Problem ist sicherlich auch, dass in manchen dieser Länder die Innenraumbelastung eine extreme Rolle spielt. Das liegt daran, dass einfach die arme Bevölkerung schlechte Brennstoffe sowohl zum Heizen als auch zum Kochen verwendet, die Räume wenig belüftet sind. Das heißt also, dort werden riesige Schadstoffmengen auch wirklich aufgenommen, die dann zu Erkrankungen führen können.
Vielleicht nochmal eine etwas idealistische Frage. Ich meine, auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind die Zahlen doch schon dramatisch. Also finanzielle Einbußen, die durch diese Todesfälle weltweit entstanden sind, belaufen sich auf 4,6 Milliarden Dollar. Das sind etwa 6% der globalen Wirtschaft. Ja, und ich meine, das heißt auch, der finanzielle Druck ist also da. Das müsste ja eigentlich auch die Nicht-Idealisten überzeugen.
Warum passiert denn nicht mehr? Ja, ich denke, in China ist das sicherlich einer der Hauptgründe, dass die Regierung erkannt hat, dass nicht nur die Gesundheit des Einzelnen betroffen ist, sondern dass auch extreme volkswirtschaftliche Belastungen entstehen. Das ist sicherlich eine starke Motivation, die Umwelt zu verbessern.
Und warum passiert da nicht mehr?
Ich würde sagen, da passiert eigentlich zum Beispiel in China sehr viel. Ich hatte selber 2 Studien dort in Peking und ich weiß aus Gesprächen mit unseren Partnern dort, dass also die durchaus mit ihren Ergebnissen wirklich bis in allerhöchste Entscheidungsgremien vorgedrungen sind und dort tut man auch was. Die schmutzigsten Kohlekraftwerke werden abgeschaltet. Man versucht, den Verkehr sauberer zu machen. Man versucht, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Da passiert eigentlich schon eine ganze Menge. Dass man das nicht von jetzt auf gleich machen kann, das ist natürlich auch verständlich, weil wenn die Industrie wirklich so extrem geschädigt würde durch extreme Umweltauflagen, dann würde ja auch wiederum das Geld fehlen, um die Umwelt weiter zu verbessern. Also letztlich kann das immer nur ein Prozess sein. Also man kann das nicht in kürzester Zeit verbessern, sondern man muss es so schnell wie möglich machen, aber eben wirklich nur so schnell, wie es möglich ist.
Aber Sie sind optimistisch für die nächsten Jahre?
Also für China bin ich extrem optimistisch, muss ich sagen. Also das, was dort in China herrscht, ist natürlich ein extrem autoritäres Regime. Und wenn der Umweltschutz per Ordre de Mufti von oben durchgestellt wird, dann wird das dort wohl wahrscheinlich auch klappen. Außerdem muss ich sagen, ist das immer auch eine Mentalitätsfrage. Und ich denke, dass in China das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung durchaus allmählich wächst und im gebildeten Teil der Bevölkerung eigentlich auch schon doch ziemlich weit entwickelt ist.
Das medizinische Fachmagazin The Lancet hat gestern eine Studie veröffentlicht, die sich mit den Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit der Menschen weltweit beschäftigt. Die Ergebnisse sind erschreckend, doch und hoffentlich ein Signal an die Industrie, Lösungen zur Beschränkung der Umweltverschmutzung weiterzuentwickeln. Zu diesem Thema haben wir mit Herrn Dr. Ulrich Frank vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hier in Leipzig gesprochen. Vielen Dank, Herr Frank.
Bitte, gern.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.